Also seid noch einmal ganz herzlich begrüßt zum heutigen Gottesdienst. Und heute geht es um ein wirklich unglaublich wichtiges Thema meines Erachtens. Ihr seht es, glaube ich, hinter mir, ja, geliebt sein, oder? Könnte sich mal vorstellen, wenn ich jetzt nicht über das reden würde, sondern über das Gegenteil, oder? Gehasst sein oder abgelehnt sein, dann ja, versteht man, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist. Und geliebt und angenommen, geliebt zu werden und angenommen zu sein, das ist für jeden Menschen und alle Tiere, also zumindest alle Säugetiere wahrscheinlich, absolut lebensnotwendig. Und bevor wir uns jetzt in dieses Thema hineinbegeben, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, wie wir schon gehört haben, dass wir uns hier in aller Freiheit treffen dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir da plötzlich rausgeholt werden, weil wir dich anbeten, Herr, und weil hier dein Wort verkündet wird und dir der Lobpreis dargebracht wird, Herr. Danke von ganzem Herzen, wir sind so dankbar dafür, Herr, und wir bitten dich auch, Herr, öffne du unsere Ohren, unsere Herzen jetzt für dein Wort, Herr, und stehe doch an meiner Seite, Herr, damit ich das mit Vollmacht rüberbringen kann, Herr. Denn ohne dich können wir nichts tun. Das hast du schon deinen Jüngern gesagt und das gilt ja noch viel mehr für uns und für mich, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unter uns bist, Herr, und lobe und preise deinen Namen, Herr. Amen. Das Bild hinter mir zeigt eine solche Liebe und Zuneigung vom älteren Geschwisterchen zu seinem jüngeren oder neugeborenen Geschwisterchen. Und man kann sich ja vorstellen, wie wohl sich das Baby hier fühlt, aber wie gut es auch dem Älteren tut, seine Liebe weiterzugeben und die Liebe, die es eben selbst schon erfahren hat, durfte von seinen Eltern. Wenn die Liebe fehlt, dann ist das gar nicht mehr gut. Und ich möchte das einem extremen Beispiel verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob ihr schon von Friedrich II. Von Hohenstaufen gehört habt, als er gelebt hat, das ist schon eine Weile her, nämlich von 1194 bis 1250, und er war ganz verschiedene Ämtchen hat er gehabt. Er war römischer Kaiser, deutscher König, König von Jerusalem und Sizilien, dann Naturbeobachter, Verhaltensforscher und Schriftsteller. Und er ist mit 54 gestorben, hat also relativ viel da in sein Leben eingepackt. Und ihm wird ein grausamer Versuch zugeschrieben. Und der Kaiser, oder König oder was auch immer, wollte nämlich herausfinden, was eigentlich die ursprüngliche Sprache der Menschheit ist. Und zu diesem Zweck hat er einige neugeborene Kinder ihren Müttern wegnehmen lassen und hat sie in die Obhut von Pflegerinnen und Ammen gegeben. Die haben sie zwar gestillt, sie haben sie gebadet, gewaschen, aber sie durften keinesfalls mit ihnen so kuscheln und durften keinesfalls zu ihnen sprechen. Und er wollte jetzt herausfinden, ob die dann, wenn sie dann einmal herangewachsen sind, ob die irgendwie Hebräisch sprechen oder Griechisch oder Lateinisch oder Arabisch oder aber die Sprache ihrer Eltern. Aber die Mühe war dann umsonst, weil nämlich alle Kinder starben. Und denn sie konnten ohne die Zuneigung das mit ihnen sprechen und das Kuscheln, Liebkosungen ihrer Ammen und Ernährerinnen nicht leben. Das geliebt und angenommen zu sein, ist ein absolutes Grundbedürfnis von uns Menschen, ist wie ein Grundnahrungsmittel, und fehlt dieses Grundnahrungsmittel, dann gehen wir entweder zugrunde oder wir leiden zumindest an den Folgen der Mangelernährung. Ich glaube, die meisten von uns haben das Glück oder die Gnade gehabt, dass wir in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo wir geliebt wurden und uns auch angenommen fühlen konnten. Ich selbst bin ja auch in einer für heutige Verhältnisse großen Familie aufgewachsen mit 5 Kindern als einziger Bub und bin wohlbehütet aufgewachsen. Auch wenn ich mich manchmal ganz und gar nicht geliebt fühlte, wenn ich dann abtrocknen musste oder wenn ich am Sonntag da schön angezogen dann nicht raus durfte zum Fußballspielen. Es gibt aber leider viel zu viele Menschen, die ganz andere Erfahrungen machen mussten, die aus welchen Gründen auch immer viel zu wenig oder überhaupt keine Liebe bekommen haben und auch oder sogar abgelehnt wurden. Und oft geschieht das ja schon in der Kindheit und wenn es eben dann passiert, dann prägt so etwas das ganze Leben meistens. Und es gibt ja unzählige Geschichten von solchen, wo solche Betroffene erzählen, was sie erlebt haben. Und oft sind selbst diese Erzählungen nur schwer zu ertragen. Und oft begegnen dann aber solche Menschen auch auf völlig unterschiedliche, aber auf, meistens auf sehr heftige und unglaubliche Art und Weise Gott und ihr Leben nimmt dann plötzlich eine Wendung zum Guten. Bei ERF, da habe ich schon mehrfach Werbung gemacht dafür, oder ich bekam also nichts dafür, aber bei ERF gibt es unzählige solche Zeugnisse von Menschen, die sich ihr ganzes Leben danach gesehnt haben, wenigstens ein wenig geliebt zu werden und die dann erleben durften, dass sie von Gott geliebt und angenommen wurden, und ohne dass sie vorher irgendwelche Leistungen hätten vorweisen müssen. Sie, die sich wertlos vorgekommen sind, durften erleben, dass es stimmt, was der bekannte christliche Autor C.S. Lewis einmal schrieb, nämlich es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Denn jeder Mensch, jeder einzelne Mensch ist absolut einmalig, niemand ist wie der andere. Sein Aussehen, seine Stimme, sein Charakter, seine Angewohnheiten, sein Geschmack, all das macht jeden Menschen einmalig. Und das Einmalige ist hier im wörtlichen Sinn zu verstehen. Jeden Menschen gibt es nur ein einziges Mal. Und deswegen sucht die Polizei an den Tatorten ja auch nach den Fingerabdrücken, weil nämlich auch die absolut einzigartig sind. Wir sind nicht nur einzigartig, sondern bereits im ersten Kapitel der Bibel lesen wir in Vers 27, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Im gleichen Vers steht übrigens auch noch, dass er sie als Mann und Frau geschaffen hat. Etwas, was wir heutzutage auch nicht mehr alle glauben. David erkennt diese Einmaligkeit und dankt Gott dafür, mit diesen Worten im Psalm 139 im Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Und Charles Spurgeon schrieb zu diesem Vers in seiner Auslegung Folgendes. Sind Wunder schon an uns vollbracht worden, noch ehe wir geboren waren? Was sollten wir denn dann erst von dem wunderbaren Walten sagen, das Gott jetzt an uns betätigt, nachdem wir aus seiner geheimen Werkstatt ans Licht gebracht sind und da er nach seinem Wunderrat uns durch die Pilgerschaft des Lebens führt? Und was sollen wir vollends erst von der Wiedergeburt sagen, die noch geheimnisvoller ist, als unsere erste leibliche Geburt und die Liebe wie auch die Weisheit des Herrn noch heller ins Licht stellt. Wir Menschen haben nicht nur das Bedürfnis, geliebt und angenommen zu sein, sondern wir haben auch noch das Bedürfnis, dass das immer wieder bestätigt wird. Sonst bekommen wir plötzlich Zweifel, ob es denn immer noch so sei. Deshalb stellen sich vor allem Paare, die noch nicht so lange verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind, immer wieder die bange Frage, liebst du mich eigentlich noch? Und leider wissen wir ja, dass es viele Ehen gibt, die auseinandergehen, die geschieden werden, und die ehrliche Antwort auf die Frage wäre eben dann: Nein, ich liebe dich nicht mehr, oder wir lieben uns nicht mehr. Menschen, die in ihrem Leben Schlimmes durchgemacht haben oder gerade in einer Phase sind, wo es sie durch ein dunkles Tal hindurchgeführt werden, stellen sich oft die Frage, ob Gott sie eigentlich liebt, ob er sie noch liebt oder ob er sie vielleicht schlicht und einfach vergessen hat. Oder ob es überhaupt einen Gott gibt auch. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Philomena wird nachher noch über Pakistan berichten, beziehungsweise wir werden zusammen ein Video anschauen über die brutalen Übergriffe auf Christen in Pakistan, die dort vor einiger Zeit passiert sind. Ich weiß nicht, ob dort einzelne dieser betroffenen Christen sich vielleicht insgeheim auch die Frage gestellt haben: Gott, liebst du mich? Liebst du uns oder hast du mich oder uns vergessen? Und in solchen und ähnlichen Situationen ist es sicher nachvollziehbar, wenn derartige Fragen dann irgendwie zum Vorschein kommen oder auftauchen, die einen gewissen Zweifel ausdrücken. Dafür gibt es eigentlich für Menschen, die an Gott glauben, überhaupt keinen Grund, diese Frage überhaupt zu stellen, denn die Bibel ist absolut klar: Gott liebt uns. So lassen auch die biblischen Geschichten wenig Zweifel daran, dass Gott uns Menschen liebt. Bereits auf den ersten Seiten wird berichtet, wie wir schon gesehen haben, wie Gott den Menschen erschaffen hat und ihn mit dem Prädikat sehr gut als Verwalter über seine Schöpfung erhoben oder eingesetzt hat. Wir erfahren, wie Gott das Volk Israel auserwählt hat und es als sein Volk geschützt und bewahrt hat. Und das, obwohl die Israeliten ja in ihrem Versprechen gegenüber Gott ja deutlich weniger treu waren, als er ihnen gegenüber. Und dann im Neuen Testament kommt Jesus auf und in die Welt als ultimativer Liebesbeweis von Gott für unsere Schuld, opfert er sein Leben. Und klar kann man seine Liebe nicht beweisen, wir haben ja auch vorhin davon gesungen. Wenn man der Bibel glaubt, und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, kann man zu keinem anderen Schluss kommen als diesen: Gott liebt uns Menschen. Vielleicht verstehen wir Gottes Liebesbotschaft oft nicht so richtig. Das kann auch mit unseren Erwartungen zu tun haben. Wir meinen vielleicht, ein so großer und allmächtiger Gott müsse auch entsprechend seine Liebe uns besonders großartig zeigen. Aber als der Prophet Elia einmal Gott ganz nah begegnete, musste er feststellen, dass er sich nicht in einem gewaltigen Sturm, einem Erdbeben oder einem Feuer offenbarte, sondern in einem sanften Säuseln. Wir lesen dazu in 1. Könige Kapitel 19, die Verse 9 bis 13. Und er, Elia, ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind, und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Wenn wir also an Gottes Liebe zweifeln, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen und die Ohren zu spitzen oder beides. Vielleicht suchen wir einfach an der falschen Stelle nach einem Liebesbeweis. Und vielleicht ist auch viel zu viel äußerlicher und innerlicher Lärm, also um uns herum und in uns drin, um Gott und sein liebevolles Werben, um uns überhaupt wahrzunehmen. Und nun ist die Liebe nicht nur eine Beziehung zwischen Gott und uns. Wir dürfen wissen, dass wir von Gott geliebt sind und wir werden selbst aufgefordert, unseren Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken zu lieben. Und dazu kommt als wichtiges Gebot dazu, dass wir auch unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Lukas 10, 27. Aber eben diese Beziehung ist nicht nur von Gott zu uns, sondern auch umgekehrt. Und das hat Paulus in seinem Brief an die Epheser wunderbar formuliert. Im Kapitel 5, in den beiden ersten Versen, schreibt er nämlich Folgendes: Werdet nun Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und hier steht jetzt schwarz auf weiß, nicht als Frage, sondern als im Indikativ: Wir sind geliebte Kinder, von Gott geliebte Kinder. Und als solche sollen wir Nachahmer von Gott sein. Das heißt, Gott soll unser Vorbild sein, auf ihn sollen wir schauen, so wie Kinder auf ihre Eltern schauen und versuchen, es ihnen gleich zu tun, sie ihn auch zu ahmen. Das gilt dann allerdings auch, wenn die Eltern schlechte Vorbilder sind. Und das ist ja bei Gott definitiv nicht so. Es ist wahrscheinlich eher umgekehrt, ist man versucht dann zu fragen, ob der die Messlatte, wenn wir Gott nachahmen sollen, nicht ein bisschen hoch, vielleicht sogar zu hoch hängt. Aber Gott nachzuahmen heißt ja nicht, dass wir Gott spielen sollen, sondern vielmehr mir selber oder uns selber und anderen mit Achtung begegnen, keine bösen Gedanken hegen, kein dummes Zeug daherschwätzen und natürlich noch viel, vieles mehr. Und schon bei den wenigen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, merke ich schnell, dass ich immer wieder versage, keine bösen Gedanken oder kein dummes Zeug reden. Das kommt doch immer wieder vor. Wie kann da ein Nachahmer und ein geliebt, wie kann ich da ein Nachahmer und ein geliebtes Kind Gottes sein? Wenn wir an Jesus Christus glauben, so sind wir geliebte Kinder Gottes und als solche sollen wir Nachahmer Gottes sein. Aber wie unsere Kinder auch, dürfen auch wir als Kinder Gottes Fehler machen, wir dürfen dazulernen und wachsen. Und als geliebte Kinder sollen wir die Augen auf Gott richten, unseren liebenden Vater, von ihm abschauen, von ihm lernen und dank seiner Hilfe wachsen. Nun könnten wir uns vielleicht fragen, wie sollen wir denn von Gott abschauen, wenn wir ihn gar nicht sehen können? Die Antwort gibt uns Paulus im Vers 2, da im Epheser: Schaut auf Jesus, schaut, wie er uns geliebt hat und was er für uns gemacht hat. Seine aufopfernde Liebe zeigt uns, wer und wie Gott ist. Und auch hier gilt übrigens das Sprichwort: Wie der Vater, so der Sohn. Und das gilt hier noch viel mehr als sonst. Denn Jesus selbst sagt ja in Johannes 30, ich und der Vater sind eins. Und im gleichen Johannesevangelium, im Kapitel 12, Vers 45, sagt Jesus zu den Umstehenden: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wollen wir also Gott begreifen, dann schauen wir auf den Sohn Gottes, auf Jesus. da sehen wir ihn als Liebe und Leidenschaft, Hingabe und Aufopferung. Und Gott schaut uns mit Liebe an. Kinder, eben ahmen ihre Eltern nach, und ein Kind, das in seinem Elternhaus Liebe erfährt, wahrscheinlich wie das Kind, das wir hier im Bild zu Beginn gesehen haben, das lernt auch selber schnell zu lieben. Es lernt sich selbst und andere zu respektieren, zu achten und zu lieben. Also wenn es heißt, seid Nachahmer Gottes, dann geht es nicht um eine Checkliste, die wir abarbeiten sollen. Es geht darum, dass wir von Gott lernen, wie wir mit uns selber und anderen umgehen sollen, indem wir zuerst einmal sehen, wie Gott zu uns ist. Und wir lernen Liebe zu leben, wenn wir begreifen, wie sehr er uns liebt. Und das ist vielleicht schwieriger oder schwerer zu verstehen, als man denken könnte, weil Gottes Liebe ja reine Gnade ist. Sie ist ein Geschenk. Wir müssen nichts dafür tun, wir müssen keine Prüfung machen, wir müssen kein Zertifikat oder sonst etwas vorweisen. Es ist unverdiente Liebe. Aber die Liebe, das wissen wir alle, kann man ohnehin nicht verdienen, man kann sie auch nicht kaufen. Und da Gott unser Schöpfer ist, stammt auch das Bedürfnis, unser Bedürfnis, geliebt zu werden, auch von ihm. Und im ersten Brief schreibt Johannes in Kapitel 4, im Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich nehme ja immer die Schlacht 2000 und dort steht es so, wie es hier steht. Also wir lieben ihn, also Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber in vielen anderen Übersetzungen oder in den meisten anderen Übersetzungen ist das wir lieben allgemein formuliert. Also Gott natürlich auch, aber wir lieben allgemein. Oder? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er hat uns nämlich schon geliebt, als wir noch gar nicht gläubig waren, als wir ihn noch gar nicht kannten, als wir uns noch gar nicht für ihn interessierten. Dank seiner Gnade kennen wir ihn jetzt, und jetzt lieben wir ganz allgemein und wir lieben ihn. Ich habe vorher schon mal mit Charles Spurgeon zitiert, und ich möchte es auch bei diesem Vers nochmals tun, weil er das Bild, das er zu diesem Vers bringt, finde ich äußerst passend. Er schreibt, Planeten strahlen nur das Licht zurück, das ihnen von der Sonne zuströmt. Und aus dem Herzen geht keine wahre Liebe zu Jesus hervor, die ihm nicht, aus dem Herzen nicht von dem Herrn Jesus selber zufließt. Und aus diesem überströmenden Quell der unendlichen Liebe Gottes muss all unsere Gottesliebe entspringen. Es wird in alle Ewigkeit eine große und gewisse Wahrheit bleiben, dass wir ihn aus keinem anderen Grund lieben, als weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe zu ihm ist der zarte Sprössling seiner Liebe zu uns. Und Gottes Liebe ist eben nicht eine Reaktion oder ein Geschenk auf etwas, was wir besonders gut gemacht haben. Es ist immer umgekehrt. Wenn wir etwas Gutes machen, ist es eine Reaktion auf Gottes Liebe. Auch dann, wenn wir uns Gottes Liebe gar nicht bewusst sind. Und wir sollen eben so handeln als Geliebte, sollen wir handeln. Ich möchte die heutige Predigt abschließen mit den Worten von Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 15. Dort schreibt er, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Amen.